Herr Professor Eckstein, Sie sind Theologe, Sie haben ein Vikariat absolviert, Sie sind auch Pfarrer, Sie haben Woche für Woche gepredigt und irgendwann haben Sie diesen wöchentlichen Predigtauftrag eingetauscht in einen universitären Lehrauftrag. Irgendetwas wird Sie dazu bewogen haben. Was war der ausschlaggebende Grund, heute Universitätslehrer zu sein?
Die Erfahrung, die ich für meinen eigenen Glauben machte und dann auch die Erfahrung, die ich in dem Zusammenarbeit mit anderen jungen Menschen machte, dass eigentlich Glaube und Denken zusammengehört. Als ich anfing zu studieren, wurde ich gewarnt, bloß nicht Theologie studieren, da fällst du vom Glauben ab. Und es gab eigentlich nur einen Seelsorger, der mich gut kannte und mir Mut machte und sagte, wie ich dich kenne, kann das dein Weg sein, mach das. Und jetzt freue ich mich, jungen Menschen eben diese Verbindung zu vermitteln, damit das nicht immer so unselig auseinandergeht. Die einen denken, die anderen glauben und die anderen denken wieder, dass sie glauben, die anderen glauben, dass sie denken. Es gehört alles zusammen.
Sie haben vor etlichen Jahren eine Promotion geschrieben, und zwar zu dem Thema des Gewissens, insbesondere bei Paulus. Ich möchte Ihnen jetzt keine Gewissensfrage stellen, aber doch eine Frage, die ein bisschen persönlicher ist. Sie haben einen sehr interessanten Namen, Familiennamen, Eckstein. In der Theologie, im Neuen Testament insbesondere, natürlich auch beim christlichen Glauben, geht es nicht an dem Eckstein der Gemeinde vorbei. Und darum möchte ich Sie gern einmal fragen, was fasziniert Sie am Eckstein der Gemeinde, an seinem Wirken, an seinen Worten, vielleicht auch an seinem heiligen Unterlassen.
Ohne die Predigt vorwegzunehmen, geht es mir in der Tat so, dass es die Faszination ist, die ich hatte. Wenn ich an Paulus denke, der hat Christus gesehen in Damaskus und er konnte nicht mehr anders, als von ihm zu sprechen, von ihm zu verkündigen. Die Herrschaft Jesu Christi in einer solchen Liebe, in einer solchen Zielstrebigkeit, in einer solchen Macht und in einer solchen Verlässlichkeit wie der Fels. Das ist das, was mich fasziniert hat. Es ist Jesus Christus selber. Und dass ich den Namen habe, ist mir wohl eine Ehre, aber ich weiß, das ist nur ein Wegweiser. Wenn jemand Christian heißt, dann hält er sich auch nicht für Christus, sondern er weiß, dass er für ihn leben soll.
Ja, vielen Dank. Ich habe mal nachgeschaut. Es ist seit dem Jahr 2000 kein einziges Jahr vergangen, in dem Sie nicht mindestens ein Buch geschrieben haben und auf den Markt gebracht haben. Haben Sie einen besonderen Faible fürs Bücherschreiben? Empfinden Sie das als einen Teil Ihres Lehrauftrages? Macht es Ihnen einfach Spaß, die manchmal auch ein bisschen unverständliche Theologie anderen Menschen zugänglich zu machen? Und wie läuft das eigentlich in der Praxis? Muss man sich da zwischendurch auch einmal einen Monat freinehmen, um wieder zu einem Buch zu kommen? Was haben Sie da für Arbeitsmethoden, um das überhaupt auf die Reihe zu kriegen, neben dem Lehrauftrag?
Ein bunter Strauß von Fragen. Es gehört zu meinem Beruf, dass ich theologisch schreibe. Es gehört zu meiner geistlichen Berufung, dass ich das verständlich mache, obwohl das mit meinem Beruf nicht immer zusammengeht. Aber das Eigentliche ist, glaube ich, dass es mir selber eine Freude macht und von Anfang meines Glaubens an mir geholfen hat, dass ich Dinge schriftlich festhielt. Es gab am Anfang ein kleines Vokabelheftchen, das ich abgezweckt habe und habe mir einzelne Sätze aufgeschrieben, die mir geholfen haben im Zweifel, in der Anfechtung. Und mein erstes Buch, das ich für die Gemeinde schrieb, das habe ich auf der Grundlage dieses Heftchens aus der stillen Zeit geschrieben. Das heißt, es sind immer Gedanken, die mir selber helfen. Und meine Erfahrung ist, das, was bei uns trägt, das mag dem einen oder anderen auch dann helfen. Die eher lustigen Sachen, die aphoristischen Sachen, das, was in knappen Gedanken ist, das entsteht in der Tat ganz im Alltag und zwischendrin. Wenn ich einen solchen Stapel von Korrekturen habe und scheue wie ein Pferd vor dem Hindernis, dann fällt es mir leichter, dann wieder was für die Gemeinde zu schreiben. Und Sie sehen, ich habe viel zu korrigieren, so kommen viele Bücher raus.
Herzlichen Dank für diese umfangreiche Antwort. Jeder von uns hat auch die Möglichkeit, eines oder mehrere Bücher von Professor Eckstein zu erwerben. Es gibt zwei Buchhandlungen, die heute mit hier sind, die Buchhandlung Sonntag und dann die Alpha-Buchhandlung. Sie haben sich reichlich eingedeckt. Also wer für den Muttertag noch nichts hat, wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn auch etwas verspätet. Letzte Frage an Sie. Sie können sie streng genommen mit ein, zwei Wörtern beantworten. Wenn Sie die Chance hätten, wir wollen jetzt keine Totenbeschwörung durchführen, wenn Sie die Chance hätten, jemanden aus der Geschichte zu begegnen, der vor vielen Jahren, vor Jahrhunderten gelebt hätte, bedeutsam oder unbedeutsam, mit wem würden Sie gern ein persönliches Gespräch führen, der Ihnen irgendwie theologisch begegnet ist?
Also ich nehme jetzt mal Jesus Christus aus, den werde ich ja dann auch treffen. Paulus und Luther wären die beiden Männer. Bei den Frauen wäre es die Mutter Jesu und Maria Magdalena.
Herzlichen Dank. Als Predigtext für diesen Sonntag ist Lukas 7 gewählt worden, ab Vers 36. Es bat Jesus aber der Pharisäer einer, dass er mit ihm äße. Und er ging hinein in des Pharisäers Haus und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da die vernahm, dass er zu Tische saß in des Pharisäers Hause, brachte sie ein Glas mit Salbe und trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße zu netzen, mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und welche Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage an. Es hatte ein Gläubiger zwei Schuldner. Einer war schuldig 500 Silbergroschen, der andere 50. Da sie aber nichts hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage an, welcher unter denen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich achte, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du dieses Weib? Siehst du diese Frau? Ich bin gekommen in dein Haus. Du hast mir nicht Wasser gegeben für meine Füße. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber, nachdem ich hereingekommen bin, hat nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben. Darum hat sie mir viel Liebe erzeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen an, die mit zu Tische saßen, und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin im Frieden.
Glaube mit Hand und Fuß. Das wäre es doch, was wir uns wünschen. Die Jungen unter uns, endlich so zu glauben, dass der Glaube etwas mit dem eigenen Leben zu tun hat. Dass der Glaube das Leben erfüllt, dass er begeistert. Die Älteren unter uns, endlich wieder so glauben, wie wir es damals in unserer ersten Liebe des Glaubens erlebten. Und dann unsere Gemeinden, Gemeinschaften, Kirchen, ja letztlich unser Land und diese Welt. Das brauchen sie eigentlich alle. Dass es wieder Hand und Fuß hat, was wir glauben. dass Glauben und Leben nicht auseinanderfällt, dass unser Glaube nicht blutleer ist, dass sich etwas bewegt. Aber mit Appellen alleine, mit Aufforderungen alleine, lassen wir uns nicht wirklich ändern. Wie oft haben wir es uns schon vorgenommen? Wie oft haben wir gesagt, im nächsten Jahr wird alles besser, ab dieser Konferenz? Wir versprechen Gott und uns selber, jetzt machen wir uns auf die Beine, jetzt bewegen wir etwas, jetzt greifen wir es an. Und kaum waren wir wieder zu Hause, war es doch das alte Leben. Aufbrechen müssen wir, aber die Frage ist, wohin und wie? Es genügt ja nicht, dass man einfach losläuft, wenn es denn die falsche Richtung ist. Mich begeistert es immer wieder, wie Jesus Menschen Orientierung gab, denen, die glaubten und denen, die nicht glaubten, denen, die suchten und denen, die sich schon viel zu sicher waren, dass sie gefunden hatten. Und es begeistert mich immer wieder, wie die Evangelien dies nicht mit theologischen Erklärungen darlegen, sondern in faszinierenden, begeisternden Erzählungen, wie sie in Text und Pantomime uns schon vorgeführt wurden. Nun hat diese Erzählung von dem Pharisäer Simon und der Sünderin natürlich für uns eine Schwäche. Wir kennen sie schon. Wenn wir als gute Christen hören, dass es um einen Pharisäer geht, dann denken wir uns schon, bloß nicht mit dem identifizieren, der wird am Schluss der Dumme sein. Und wenn das Evangelium von einem kleinen Sünder, dem Zöllner Zachäus, spricht mit seiner Stupsnase, wie wir ihn seit Kinderkirche kennen, und von einer Sünderin, die zu Jesus kommt, dann nehmen wir an, na, das werden niedliche Menschen sein, die am Schluss angenommen werden. Insofern müssen wir es wieder neu lernen, diese alten Erzählungen mit den Ohren zu hören der ersten Hörerinnen und Hörer. Da war es klar. Simon war der vorbildliche Christ, so würden wir heute sagen, Gemeinschaftsmensch und Kirchenmann. Und schauen wir näher hin, ist es gerade das Lukas-Evangelium, das den Pharisäern gerecht wird und daran erinnert, ja, es gab fromme, offene Pharisäer unter den Juden, die gar nicht ablehnend, sondern neugierig waren auf die Verkündigung der Königsherrschaft Gottes durch Jesus. Ein solcher war Simon. Er lud Jesus ein in sein Haus. Er wollte ihn näher kennenlernen. Er wollte wissen, ob es Hand und Fuß hat, was dieser Mann verkündigt und wirkt und tut und was von ihm erzählt wird. Aber es kam anders. Während die Männer dort zusammensaßen, genauer gesagt muss man sagen, zusammenlagen, denn damals lag man bei Festmahlzeiten um eine Tafel herum, kam zu ihrer Überraschung eine Frau herein. Das wäre für die Antike an sich schon unangenehm gewesen, weil wir damals noch sehr chauvinistisch waren und uns als Männer für was Besseres hielten. Das ist heute völlig unpassend. Deshalb nimmt der Text auch einen ganz anderen Ausgang am Muttertag. Es kam aber noch dazu, dass diese Frau eine stadtbekannte Sünderin war. Und wir kommen nicht umhin, bei aller Exegese und Auslegung hin und her, schlussendlich zuzugeben, dass Lukas andeuten will, sie war wohl eine Prostituierte. Das brachte den anständigen Simon nun doppelt in Verlegenheit, dass ausgerechnet sie in seinem Haus sich wie zu Hause fühlt und hier in diese Männergesellschaft hereinplatzt. Dann tat sie aber auch noch etwas, was auch heute noch alle schockieren würde. Sie war offensichtlich so aufgelöst und überwältigt, dass sie ihre Fassung verlor. Und während die anderen noch gar nicht mitbekamen, warum sie eigentlich gekommen war und was sie vorhatte, sahen sie, sie war so aufgelöst, dass sie nur noch losheulen konnte. Ihre Tränen fielen auf die Füße Jesu, wie wir es eben gesehen haben. Und das war ihr noch doppelt peinlich, so intim diesen Mann Jesus zu berühren. Dann wollte sie die Tränen abwischen und wusste nicht womit und hatte nur ihre Haare, die sie löste, und wischte mit den Haaren die Tränen von den Füßen Jesu ab. Das war nun vollends skandalös, denn das Lösen der Haare war in der Öffentlichkeit einer frommen Frau in Israel absolut verboten. Sie küsste die Füße Jesu und mit ihren Händen nahm sie die mitgebrachte Salbe und salbte seine Füße. Fällt euch was auf? Hier glaubt jemand mit Hand und Fuß. Aber ganz anders, als wir es denken würden. Wenn wir diese Losung hören, Glauben mit Hand und Fuß, dann denken wir daran, ich muss mal wieder was tun, ich muss mal wieder was spenden, ich muss mich im Ehrenamt zusammenreißen. Wir sollten wieder etwas bewegen. Das Evangelium aber bringt uns zunächst gar nicht zum Tun und zum Laufen, sondern zum Stillwerden und Empfangen. Das konnte Simon in seiner Frömmigkeit gar nicht einordnen. Mehr Frömmigkeit, mehr Glaube, mehr Gerechtigkeit hieß für ihn mehr tun, weiterkommen, wachsen im Glauben, etwas verändern. Und so wundert es nicht, dass er vollends an Jesus zweifelt und sagt, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, denn sie ist doch eine Sünderin. Ist euch schon aufgefallen, wie charmant diese Erzählung weitergeht? Jesus lächelt und schaut ihn an und liest seine Gedanken. Denn er ist ein Prophet. Ja, er ist viel mehr als ein Prophet. Er ist der Sohn Gottes, in dem Gottes Liebe Mensch wurde. Er rügt ihn nicht, er blamiert ihn nicht, sondern er macht das, was man im Orient gerne macht. Man erzählt eine Geschichte. Geschichten und Erzählungen können ja ablenken von Verlegenheiten. Sie können eine Situation entspannen und entlasten. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Meister, sage an, erzähl. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war ungefähr ein Jahreseinkommen schuldig, der andere ein Monatseinkommen. Beide konnten nicht bezahlen. Beide waren angewiesen. Beide hatten ein Defizit. Beide kamen aus ihrer Situation nicht alleine heraus. Und nun gefiel es aus unerklärlichen Gründen, diesem Gläubiger beiden die Schuld zu erlassen. Er schenkte es beiden. Und jetzt kommt die raffinierteste Frage, die man im Glauben stellen kann. Wer von den beiden, glaubst du nun, Simon, wird mehr lieben? Erinnert ihr euch? Das war mein Einstieg. Glauben mit Hand und Fuß wollen wir. Wir wollen Gott und einander mehr lieben. Wir wollen weiterkommen. Wir wollen wieder aufwachen als Gemeinschaften und einzelne Gläubige. Also hier liegt die Antwort. Wer wird mehr lieben? Hat Jesus bestritten, dass der Simon sich korrekt verhält? Nein. Hat er bestritten, dass diese Frau eine Sünderin war? Nein. Aber er stellt eine andere Frage. weil Jesus auf uns und auf andere eine andere Perspektive hat. Es ist das Faszinierende am Evangelium, dass wir ständig verführt werden, eingeladen werden, überredet werden, eine neue Perspektive auf uns und andere Menschen einzunehmen, nämlich die Perspektive Gottes, die Perspektive seiner Liebe auf unser eigenes Leben. Für Jesus war diese Frau gewiss auch eine Sünderin. Vor allem aber war sie ein Mensch, den der himmlische Vater so sehr und so einzigartig liebt, dass er seinen Sohn auf die Erde sandte, um an diesem Tag dieser einen Frau zu begegnen und ihr Leben, Wert, Gewissheit, Vergebung und Frieden zuzusprechen. Wir beurteilen uns selbst und andere nach den Qualitäten, die wir haben und mitbringen. Wir bewerten uns nach unserer Leistung, nach unserem Geld, unserem Einkommen, nach unserer Frömmigkeit, unserem ehrenamtlichen Engagement, nach all dem, was wir haben und sind in unserer Darstellung für die Welt, gläubig oder ungläubig. Gott aber sieht uns mit den Augen seiner Liebe. Und er will nichts mehr als uns beschenken. Wer wird ihn mehr lieben? Eine völlig neue Frage kommt hier auf. Wie komme ich dahin, dass ich mehr liebe? Nun, wir würden sagen, wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen uns besinnen auf unsere Wurzeln. Wir müssen mit Hand und Fuß glauben. Und Jesus schüttelt bei allen Antworten den Kopf. Wir kommen zu mehr Liebe, indem wir erkennen, dass wir auf Gott und seine Liebe hin geschaffen und angelegt sind. Dass wir gegenüber Gottes sind und nur im Wir mit ihm uns selbst und ihn und einander finden können. Es ist keine Frage. Jemand, der ein Monatseinkommen in Schuld ist und nicht zahlen kann, hat Grund, sich Sorgen zu machen. Jemand aber, der in der Antike ein Jahreseinkommen hinterher ist, hat ja überhaupt keine Perspektive, wie er diese Schulden wieder einholen soll. Er ist hoffnungslos verzweifelt. Das Evangelium sagt, dass alles das, was wir zum Leben brauchen, was wir brauchen, um zu glauben, um zu lieben, um erfüllt, um glücklich zu sein, um mit Hand und Fuß in dieser Welt vital und engagiert zu leben, wir von Gott geschenkt bekommen. Gott erwartet in seiner Liebe nichts von uns, was er nicht bereit ist, uns in seiner Gnade selbst zu schenken. Wer wird ihn mehr lieben? Simon kommt sich vor wie im Konfirmandenunterricht und sagt, was ist das für eine Frage? Der Pfarrer unterschätzt uns. So ein banales Beispiel. Natürlich wird der viel dankbarer sein. Natürlich wird der viel mehr lieben, der mehr geschenkt bekommen hat. Ja, so einfach wäre unser Glaube. Dass es jeder Konfirmand verstehen kann. Glaube kommt aus dem Empfangen. Lieben kommt aus der Liebe. Ging es euch nicht heute Morgen auch so, nachdem wir mindestens im Süden Deutschlands die letzte Woche schon wieder so wenig Sonne hatten und Regen und es schon wieder so kalt wurde, wir waren ja schon etwas verwöhnt vom Frühling, dass ich heute Morgen die Zeit, die ich noch hatte, gerne vor der Halle mich in die Sonne hielt. Das geht uns jedes Frühjahr so. Nach einem langen Winter setzen wir uns der Sonne aus und wir versuchen, möglichst viel von ihren Strahlen, ihrem Licht und ihrer Wärme aufzufangen. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal, als ich auch eingeladen war zum Predigen, übernachtete in einem Privathaushalt und wir morgens beim Frühstück saßen und da kam so ein ganz kleiner Stöpsel der Familie noch in seinem Strampelanzug mit verklebten Augen und tastete sich so zu unserem Frühstückstisch hin und suchte eine Bezugsperson, krabbelte hoch und setzte sich so hin, dass er den ganzen Körper, alle Arme und Beine mit Hand und Fuß in Deckung bringen konnte. Mir fiel das Brötchen aus der Hand, weil ich gar nicht wusste, wie viel Haut man mit einer Bezugsperson in Berührung bringen kann, wenn man Nähe, Zuwendung und Geborgenheit sucht. Er klebte quasi, als hätte er sich festgesaugt an seiner Mutter. Und als ich mein Brötchen wieder hochnahm, sagte ich, das ist Heiligung. Das ganze Leben, jede Hand, jeden Fuß, jedes Glied am Körper, nichts anderes tun lassen wollen, als mit Gott in Deckung zu bringen. Alle Schuld und alle Leistung, alle Bedürfnisse und alle Fähigkeiten in der Gemeinschaft mit Christus und seiner Liebe, im Wir mit ihm zu entfalten und auszuleben. Diese Frau steht plötzlich als vorbildlich da, obwohl sie nichts mitzubringen hatte von sich aus. Möchtest du vollkommen sein in der Liebe? Sag nicht, du hast es schon aufgegeben. Sag nicht, du bist schon müde. Wir werden vollkommen in der Liebe, wenn wir verstehen, dass es nur einen gibt, der vollkommen ist und liebt. Gott selbst. Und dass er nichts von uns erwartet, als uns vollkommen lieben zu lassen. Liebe können wir nicht machen. Liebe können wir nur reflektieren. So wie ein Spiegel das Licht reflektiert, so wie der Mond die Sonne reflektiert, so sollen wir Gottes Liebe reflektieren. Und als Simon noch schluckte über die Eindeutigkeit des Gleichnisses, konfrontiert Jesus ihn. Das muss auch sein. Er legt den Finger auf die Wunde und sagt, Simon, schau mal her, diese Frau. Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir nicht die Füße gewaschen. Achtung, das ist auch gar nicht vorgesehen. Denn in Israel wäscht nicht ein Hausherr die Füße, das machen wie im ganzen antiken Raum die Sklaven. Diese Frau aber hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen. Du hast mich nicht geküsst. Achtung, Falle. Wir legen diesen Text immer so aus, als wäre das ein Versäumnis gewesen des Simon. Nein, nein. Nicht an alte Zeiten erinnern, wo man sich auf dem Flughafen abknutschte als Mann. Das war damals in Israel nicht üblich zwischen Fremden, die sich nicht kannten. Sondern man hat höchstens einen Freund geküsst, seine Mutter geküsst, ebenso wie wir es heute noch machen. Simon hat nichts Inkorrektes gemacht. Er war korrekt. Aber diese Frau hat überschwänglich geliebt. Sie konnte nicht anders, als Jesu Füße zu küssen. Sie hat mit Hand und Fuß ihren Glauben gelebt, aber ganz anders, als wir es eben noch erwartet haben. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Das hat man damals so wenig getan wie heute. Ich weiß nicht, wie viele Mütter unter uns heute Morgen mit einer Chanel 5 Flasche übergossen wurden und ihr ganzes Haupt dort in dem Parfum duftete und aufging. Nicht so viele, war in der Antike auch nicht üblich. Der Simon hat nichts falsch gemacht. Er war ganz gerecht, ganz fromm, ganz korrekt. Eben. Aber er war nicht mehr. Die Frau hat alles, was sie hatte, an Geld umgesetzt in dieses Parfum, nahm die Flasche, zerbrach sie, schüttete sie aus über Jesus. Was macht das für eine Vernunft? Was macht das für einen Sinn? Gar keinen. Es sei denn, es ist Liebe. Wir sind oft so vernünftig in unserem Glauben. Wir meinen, wir könnten das Korrekte vor Gott bringen und das müsste ihm reichen. Wir meinen, wir könnten mehr leisten, als gefordert ist und das müsste ein Verdienst sein. Das kennt die Liebe nicht. Liebe will nicht korrekt sein. Liebe will nicht mehr als korrekt sein. Liebe will nicht etwas geben. Liebe gibt sich selbst. Es mag sein, dass einige heute Morgen sagten, na, ob ich heute einen Impuls kriege, ob ich wirklich ermutigt werde, ob ich anders nach Hause fahre, als ich gekommen bin. Und ihr habt euren eigenen geistlichen Puls gefühlt und habt geguckt, ob euer Herz, ob eure Pumpe noch reicht, um mehr Schwung ins Leben zu bringen. Der Glaube, die Liebe zu Gott, fühlt nicht den eigenen Puls. Der Glaube spürt den Herzschlag Gottes. Und der Glaube empfängt von Gott eine Liebe und Kraft, die verwandelt, die Sünden vergibt, die frei macht von Einschränkungen und Bindungen, die uns lebendig macht in seiner Liebe. Schau diese Frau an. Ihr sind die vielen Schulden erlassen. Woran ich das sehe? An ihrer Reaktion. Die überschwängliche Dankbarkeit zeigt, dass sie diejenige ist im Gleichnis, die die große Schuld erlassen bekommen hat. Simon, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ist das nicht der Spiegel, der uns heute vorgehalten wird? Wir lieben zu wenig. Was treffe ich Land auf Land ab alles an Aktivitäten, an guten Vorsätzen, an all dem an? Aber lieben wir genug? Erkennen andere Menschen uns an der Liebe, die wir zueinander haben in unseren Familien und Gemeinschaften? Wem zu wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ja, müssen wir jetzt mehr sündigen, damit wir mehr Vergebung brauchen? Nein, wir müssen nur wahrhaftiger werden. Wer sich selbst in Gottes Liebe anschaut, der weiß, wie viel Vergebung er braucht. Wer in Gottes Angesicht schaut, der findet dort eine Wertschätzung, die ihn mutig macht, loszulassen. Lebenslügen aufzugeben. Das, was wir verdrängen und ausblenden, zuzulassen und zu ihm zu bringen. Und nun endlich wendet sich Jesus der Frau selber zu. Und manche Theologen nörgeln an dem Text von Lukas rum und sagen, na, was soll denn diese letzte Pointe, die verdirbt doch alles. Mit der Konfrontation des Simon war doch alles gesagt. Ja, unter Männern war alles gesagt. Aber da war ja eine Frau, die nicht als Beispiel missbraucht werden sollte, sondern um deren Willen Jesus überhaupt in das Haus des Simon gekommen war, was der Gastgeber nicht wusste. Jesus wendet sich ihr zu. Jesus wendet sich dir zu. Und er sagt, schau mich an. Alle deine Sünden will ich dir vergeben. Lass dich beschenken. Lass dich lieben. Und dann erfährst du einen Glauben, in dem du heil wirst. Kein Glauben, den du leistest, sondern ein Glaube, der das Wir ist mit Gott. Nicht den eigenen Puls fühlen, sondern den Herzschlag Gottes, seiner Liebe. Gehe hin in Frieden.